Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regionaljournal Zürich Schaffhausen. Der Vater verschossen. Im Prozess am Bezirksgericht Horgen gegen die 24-jährige Tochter fordert die Verteidigung Freispruch, die Staatsanwaltschaft 7 Jahre Freiheitsstrafe. Konsequenzen gezogen. Der ökoliberale Schaffhauser Herbert Bühl verzichtet auf den zweiten Wahlgang in den Ständerat. Er hat schlecht abgeschnitten. Und geliebte Stadt. Zürcherinnen und Zürcher leben gerne an der Limmat. Nerven tut nur der Verkehr und Baustellen. Gelebte Menschlichkeit. Die Ombudsfrau der Stadt Zürich, Claudia Kaufmann, kommt für ihren Kampf gegen Diskriminierung den Fischhofpreis über. Das Wetter. Morgen ist es zuerst noch grau und nass. Am Nachmittag gibt es ein paar Sonnenstrahlen bei milden 12 Grad. Am Mikrofon Margit Meier. Es war ein Familiendrama, das landesweit für Schlagzeilen gesorgt hat. Vor 2 Jahren hat eine damals 22-jährige Frau Zoberrieden während einem Streit ihren Vater verschossen. Heute hat sie sich vor dem Bezirksgericht Horgen verantworten. Nicole Marti, Sie haben den Prozess mitverfolgt. Die junge Frau gibt zu, dass sie ihren Vater verschossen hat. Ihre Anwältin fordert aber trotzdem einen Freispruch. Was ist denn die Begründung?
Kurz gesagt, wegen Notwehr. Die Anwältin hat gesagt, die junge Frau, die damals als Buchdruckerin und Hobbyfotomodel gearbeitet hat, hätte jahrelang unter ihrem tyrannischen Vater gelitten. Also am Abend vor 2 Jahren hat der Vater aus einem lächerlichen Grund Streit gesucht, nämlich wegen 3 Herdöpfel. Er sei auf seine Tochter los, sei aggressiver gewesen als jemals vorher. Und wo der Vater einen 150 Kilo schweren ehemaligen Weltmeister im Gewichtheben dann auf seine Tochter losgestürmt sei und geschrien hat, ich bring dich um, da hätte sie sich gar nicht anders können wehren als mit Schuss. Nur so hätte sie den Vater können stoppen. Die Tochter hat das alles aber nie geplant gehabt und den Vater auch nicht wollen umbringen. Darum also Notwehr und Freispruch.
Anders sieht es der Staatsanwalt, der fordert 7 Jahre Freiheitsstrafe. Warum?
Der Staatsanwalt hat gemeint, die Tochter hätte ganz bewusst und absichtlich auf den Vater geschossen. Es sei für sie zwar vielleicht eine bedrohliche Situation gewesen, aber gerade 5-mal auf den Vater zu schiessen, das sei definitiv übertrieben gewesen. Das sei ganz sicher nicht mehr Notwehr, die man einfach so entschuldigen kann. Es hätte auch andere, mildere Möglichkeiten gegeben, um sich zu wehren.
Wie hat denn die Anklagte ihre Tat erklärt?
Ja, sie hat heute Morgen ganz am Anfang vom Prozess im Gericht den Abend vor 2 Jahren nochmal beschrieben. Da hat sie von Todesangst geredet, von Panik, davon, dass sie sicher gewesen sei, an dem Abend müsse entweder sie oder der Vater daran glauben. Sie hat dabei ziemlich ruhig, fast ein bisschen scheu gewirkt, hat der Richter manchmal auch retour gefragt, ob sie jetzt das Richtige gesagt hat, ob sie wirklich das gesagt hat, was er wollte wissen. Mit der Zeit ist sie dann aber immer selbstbewusster geworden und es ist auch ein bisschen klar geworden, dass ihre Anwältin sie wahrscheinlich sehr gut vorbereitet hat. Sie hat klare, sehr gut formulierte Antworten geliefert. Außer in einem Punkt, es ist bis jetzt irgendwie unklar geblieben, wieso die junge Frau etwa ein halbes Jahr, bevor sie ihren Vater verschossen hat, überhaupt einen Revolver gekauft hat. Das hat sie auch heute nicht können so erklären, dass es irgendwie eingeleuchtet hat. Ganz am Schluss, wo sie nochmal etwas hat können sagen, hat sie das Gericht darum gebeten, ihre Zukunft nicht zu verbauen, sie also nicht zu verurteilen.
Nicole Marti vom Bezirksgericht Horgen. Das Urteil wird vermutlich am Donnerstag bekannt geben. Der Schaffhauser Herbert Bühl von den Ökoliberalen ist beim ersten Wahlgang in den Ständerat auf dem letzten Platz gelandet. Heute hat er Konsequenzen gezogen. Er zieht sich aus dem Kampf um den zweiten Sitz in den Ständerat zurück. Das heisst, um den freien Sitz kämpfen noch 3 Kandidaten. Der parteilose Thomas Minder, der Christian Heidegger von der FDP und der Matthias Freivogel von der SP. Aus Schaffhausen, Christa Ellin.
Der Herbert Bühl von den Ökoliberalen war am Sonntag recht enttäuscht, dass er nur auf dem letzten Platz gelandet ist. So ein schlechtes Resultat, nämlich weniger als 7'000 Stimmen, hätte er bei seinen Wahlen als Regierungsrat noch nie gemacht. Jetzt zieht er Konsequenzen und steigt beim zweiten Wahlgang nicht mehr ins Rennen.
Ich habe meine Kandidatur heute Morgen zurückgezogen. Bei dieser Ausgangslage, wo die 3 anderen, die im ersten Wahlgang auch nicht gewählt worden sind, nochmal kommen, habe ich die Situation eingeschätzt, zusammen mit unseren Leuten von der ÖBS. Und wir sehen keine Erfolgschancen, dass man in dieser Konstellation durchkommt. Und mit meinem Rückzug mache ich die Stimme frei, in der Hoffnung, dass damit ermöglicht wird, einen Vertreter von einer Partei nach Bern zu wählen und nicht einen Parteilosen.
Damit geht es am Herbert Bühl vor allem darum, dass der parteilose Thomas Minder nicht gewählt wird. Jemand, der nicht in einer Partei verankert sei, sollte in Bern nicht politisieren, findet er. Leicht gefallen sei ihm der Rückzug aber nicht, sagt der Herbert Bühl.
Man war jetzt doch fast drei Monate im Wahlkampf drin, hat auf das Ziel hingeschafft. Und da jetzt wieder loslassen, da braucht schon ein bisschen Überwindung. Auf der anderen Seite, wenn man mit ein bisschen Distanz den Sachverhalt anschaut, dann muss man sagen, es ist ein Entscheid, der jetzt Sinn macht und logisch ist.
Wer die Ökoliberalen im zweiten Wahlgang unterstützt, das ist noch offen. Klar ist aber, dass der Rückzug vom ökoliberalen Kandidat am Matthias Freivogel von der SP nützt. Er, der ja im ersten Wahlgang besser abgeschnitten hat als der Herbert Bühl. Der Matthias Freivogel ist damit noch der einzige Kandidat im linksgrünen Lager und er geht auch davon aus, dass seine Wahlchancen gestiegen sind. Auch der Christian Heidegger von der FDP, der mit einem grossen Rückstand auf den Thomas Minder nur auf dem dritten Platz gelandet ist, ist froh, dass es jetzt nur noch drei Kandidaten sind. Und auch er rechnet sich gute Wahlchancen aus. Der Christian Heidegger hat gestern Abend einstimmig die Unterstützung vom FDP-Parteivorstand bekommen. Ob die SVP ihn wieder unterstützt, wo er verlangt hat, man müsse über Bücher, allenfalls auch beim Kandidat, das entscheidet die Partei erst heute Abend. Die Ausgangslage vor dem zweiten Wahlgang mit drei Kandidaten, die bleibt sehr spannend.
Bei einem Tramunfall in Zürich Altstädt ist heute Morgen eine Person mittelschwer verletzt. Vier weitere Personen sind leicht verletzt worden. Passiert ist der Unfall, weil ein Lastwagen wollte abbiegen und offenbar das Tram nicht gesehen hat. Das Tram von der Linie 2 ist mit dem hinteren Teil des Lastwagens zusammengestossen. Die Strecke zwischen dem Letzigrund und dem Pfarrhof war für den Trambetrieb von der Linie 2 für gut zwei Stunden gesperrt. Die Bahnstrecke zwischen Trafz und Schaffhausen ist am Wochenende gesperrt. Vom Freitag ab 8 Uhr abends bis am Sonntag zur Nacht fahren keine Züge, es werden aber Autobusse eingesetzt. Die Intercity-Züge zwischen Zürich und Stuttgart fahren ohne Halt zwischen Zürich und Schaffhausen. Der Grund für die Sperrung sind Bauarbeiten. Die SBB baut Gleise aus für den Anschluss als europäische Hochgeschwindigkeitsnetz. Der Eishockey-Goalie Ronny Rüger bleibt bei den Kloten Flyers. Der Club hat den Vertrag mit ihm um ein Jahr verlängert. Der Ronny Rüger ist 38 und spielt seit 2006 wieder bei den Flyers. Wenn Zürcherinnen und Zürcher ihrer Stadt müssen eine Note geben müssten, dann könnte Zürich auf ein 5,2. Zürich würde also ziemlich gut abschneiden. Das zeigt das Resultat der neuesten Bevölkerungsbefragung. Die Umfrage zeigt aber auch, was die Leute stört. Und das ist immer mehr der Verkehr. Dafür sind die Ausländer immer weniger ein Thema. Sabine Meyer.
Den Frühling hat die Stadt Zürich von 2'500 Leuten wissen, wie gern leben ihr in dieser Stadt. Und noch mehr als in den letzten Jahren, nämlich satte 99% haben gefunden, gern, sehr gern leben wir da. Trotzdem, drei Bereiche machen einen Teil von diesen 2'500 immer noch und immer mehr Bauchweh. Am meisten, gleich wie schon in den letzten Jahren, der Verkehr. Ein Problem, das sich in Zürich fast nicht vermeiden lässt, sagt die Stadtpräsidentin Corinne Mauch.
Wir leben in einer Stadt, es ist dicht besiedeltes Gebiet, der Raum ist knapp und wir müssen die hohen Verkehrsbedürfnisse in einer wachsenden Stadt bei wirklich begrenztem Raum auch in Zukunft abwickeln. Und dort wird es vor allem darum gehen, wie können wir eigentlich den Verkehr in dieser Stadt möglichst effizient abwickeln.
Stören tun sich Zürcherinnen und Zürcher aber auch nach wie vor an den vielen Baustellen. Und besonders viel gefallen ist das Stichwort Wohnungen. 27% der Befragten, 2007 waren es nur 7%, 27% der Befragten finden, der Wohnungsmarkt in der Stadt Zürich ist ein Problem. Dazu meint Corinne Mauch.
Das Thema ist tatsächlich, hat eine gewisse Verschärfung erfahren und darum ist der Stadtrat im Moment auch dran, wohnungspolitische Handlungsleitlinien zu überprüfen, zu schauen, wie hat sich die Ausgangslage geändert.
Zum Beispiel, wie geht man damit um, dass Zürich immer mehr Leute anlockt, vor allem reiche Leute, die auch entsprechend bereit sind, hohe Mieten zu zahlen. Neben Verkehr, Baustellen und den Wohnungen fallen bei der Befragung 2011 zwei Themen auch überraschend positiv auf.
Also etwas, was ich jetzt ganz spannend gefunden habe, ist das Thema Kriminalität, das Thema Ausländer, seit wir die Befragungen haben angefangen zu machen, stetig gesunken ist. Das heisst, im Sorgenbarometer der Leute ist das offenbar wirklich ein Problem, das abgenommen hat in ihrer Sicht. Und das ist ja eigentlich ein bisschen anders, als man es so auf Anhieb würde sagen, dass man das Gefühl hat, die Leute nennen das als wahnsinniges Problem war. Wenn man die Zeitreihen anschaut, sieht man, nein, es ist ein Problem, das für die Leute wirklich seit dem 1999 kontinuierlich abgenommen hat.
Zum Vergleich, 2011 haben 10% die Ausländer und die Kriminalität als Problem angeschaut. 1999 waren es noch über 30%, was die Ausländer angeht, und 20% haben damals gesagt, Kriminalität sei für sie ein Problem.
Sie hören das Regionaljournal Zürich Schaffhausen, es ist 19 Minuten vor 6. Sie hebt ihre Finger immer wieder dort an, wo Menschen ungerecht behandelt werden, wo Minderheiten ausgrenzt werden, und sie gibt denen eine Stimme, die sich nicht wehren können. Die Rede ist von der Claudia Kaufmann, Ombudsfrau der Stadt Zürich. Seit 30 Jahren kämpft sie für Menschenrechte und Menschenwürde. Für ihr Engagement wird sie hygiert. Die Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus zeichnet sie mit dem Bischofpreis aus. Claudia Kaufmann war heute bei mir im Studio und ich wollte von ihr wissen, was der Preis ihr bedeutet.
Zuerst, als ich es gehört habe, ich eine grosse Überraschung, weil es für mich keine Veranlassung gibt, mich auszuzeichnen. Jetzt ist das schon eine Zeit her und ich konnte mich an die Idee gewöhnen. Und jetzt ist es einfach ganz eine grosse Freude, so geehrt zu werden. Vor allem auch, weil es ja auch einen Preisträger gibt, nicht nur eine Preisträgerin. Und das ist der Dick Marti. Und von seiner Leistung kann ich nicht hochachtig und mit ihm zusammen geehrt zu werden. Das ist sehr schön.
Mit dem Fischhofpreis ausgezeichnet werden Leute, die sich vorbildlich gegen Rassismus einsetzen und gegen Antisemitismus, gegen Diskriminierung von Minderheiten. Und Sie engagieren sich ja seit Jahrzehnten, Claudia Kaufmann. Sie machen das, seit Sie jung sind. Woher kommt Ihr Engagement?
Für mich war es nicht eine besondere Wahl, sondern es hat sich wie ergeben und ist für mich selbstverständlich. Das hat sicher etwas mit den Werthaltungen zu tun, wenn ich mit denen aufgewachsen bin. Dass man sich gegen Diskriminierung einsetzt, dass man sensibel ist, auch für Rechte von Minderheiten. Der Preis wird ja auch von der Gesellschaft Minderheiten der Schweiz mitvergeben. Und ein Interesse auch, immer wieder seit Kind sehen, wie Menschen ganz unterschiedliche Chancen haben, unterschiedlich leben. Und von dort her mich für Menschen einzusetzen, das hat sich auch etwas mit meiner Neugier zu tun. All das hat mein Interesse geweckt, mich auch beruflich dafür einzusetzen.
Heute sind Sie Ombudsfrau von der Stadt Zürich. Ihre Karriere angefangen haben Sie aber zu Bern im Eidgenössischen Büro für Gleichstellung von Mann und Frau. Sie sind die erste Leiterin dort gewesen. Was haben Sie in dieser Tätigkeit können erreichen?
Das waren 5 Jahre, wo mich zusammen mit meinen Mitarbeiterinnen vor allem haben können eine neue Stelle aufbauen, die es noch nicht gegeben hat, die auch umstritten war. Thematisch, denke ich, haben wir sehr viel können aufgreifen zum ersten Mal in der Schweiz, überhaupt Themen lancieren. Unter anderem natürlich auch sehr stark die Idee vom Gleichstellungsgesetz in der Schweiz zu lancieren und dann auch nachher das Gesetz können mitzuprägen und zu beeinflussen. Von den ersten Ideen bis nachher dann die Umsetzung im Parlament und dann natürlich Konkretisierung im Alltag.
Und das ist ohne Problem gegangen oder dort haben Sie kämpfen?
Nein, das geht nie ohne Problem. Aber dafür ist man auch an so Positionen, wie man Interesse hat, das mitzugestalten und auch das auf sich zu nehmen. Sich vielleicht auch zu überlegen, wo gibt es Bündnispartnerinnen und Partner. Es gibt Widerstände, die kann man einkalkulieren. Dann stößt man manchmal wieder auf Erfolg, wo man vielleicht nicht damit gerechnet hat, dass es so leicht geht. Und dafür gibt es wieder Widerstand an Orten, wo ich es nicht erwartet habe. Aber das gehört dazu, das macht es auch interessant.
Später haben Sie sich für das Recht der Fahrer eingesetzt für Sinti und für Roma. Ist das durch Ihre Tätigkeit gekommen, oder ist das ein Anliegen, das Sie schon lange im Auge haben?
Ich bin sicher auch sensibilisiert worden für die Fragestellung, als ich das erste Mal über die Erfahrungen von Betroffenen mit Kindern der Landstrasse, wo man fahrende Kinder weggenommen hat, Sinti bevormundet hat, in Heim gesteckt hat, zum Teil ja auch in Gefängnis, in Anstalten untergebracht hat, gegen den Willen von den Eltern, ohne dass auch die Betroffenen sich einen straffällig gezeigt haben. Tätig war im Interesse, habe ich dann wirklich durch die berufliche Möglichkeit als Generalsekretärin gehabt, wie es genau darum gegangen ist, erstens mal auch ein Vertrauen herzustellen, zuerst mal wieder zwischen staatlichen Organen, Verwaltung auf Kantonen und dem Bund, mit den Betroffenen.
Also Sie sind direkt zu den Betroffenen gegangen?
Ja, ich bin habe eine Vermittlungsfunktion übernommen und bin auch eine Vertrauensperson geworden. Auch wieder nie allein, man ist ja in der Verwaltung nie allein, aber ich konnte dort sicher eine Schlüsselrolle können spielen und dürfen spielen. Ich habe ganz viel gelernt von den Fahrenden. Und nachher ist es auch darum gegangen, konkret die erste Studie überhaupt ja zur Geschichte der Kinder der Landstraßen aufzuarbeiten. Und auch das hat sehr viel gebraucht. Einerseits mit den Kantonen zu schauen, dass man die Akte überhaupt einsehen kann, dass auch die Betroffenen ihre Zustimmung geben können. Da sind wir zum Teil in sehr intensiven Kontakt gewesen.
Sie haben einen langen Weg gemacht in diesen 30 Jahren von den Frauenfragen zu der Gleichstellung von Frau und Mann, Engagement für die Fahrenden. Jetzt, seit 2004, sind Sie Ombudsfrau von der Stadt Zürich. Wie können Sie sich da für Ihre Ziele einsetzen?
Ich denke genau gleich, wie ich es bei meinen früheren Aufgaben hatte. Es ist primär immer die betroffenen Menschen, die im Fokus stehen und wo es darum geht, ihnen zu ihren Rechten zu verhelfen. Und gleichzeitig auch immer im Auge zu haben, dass es gerade dort, wo es um die Auseinandersetzung mit Verwaltungen, Behörden geht, auch nicht nur ums Interesse von einer einzelnen Person geht, sondern sich das in einer Struktur abspielt, in einem politischen System. Und ich denke, früher war es vermehrt, sich für Gesetzgebung, für grundsätzliche Fragen einzusetzen und immer im Blickfeld zu behalten, was betrifft es für die Einzelnen. Auf der Ombudsstelle mache ich sehr viel ähnliche Arbeit wie früher, nur aus der anderen Seite, nämlich sind die einzelnen Personen, die zu mir kommen und wo man vom Einzelfall ausgeht. Und noch hat sich aber auch gefragt, und was kann die Verwaltung daraus lernen? Welche strukturellen Anpassungen braucht es allenfalls auch generell? Von dort her die gleichen Themen, die gleichen Menschenrechtsfragen, aber von der anderen Seite von der Medaille her.
Sie haben schon ein paar Mal die Zürcher Stadtpolizei wegen Rassismus kritisiert, konkret Polizisten verhaftet. Leute wegen der Hautfarbe schwarz sein, weil sie sofort wegen ihrer Hautfarbe verdächtigt werden, dass sie Drogendealer sagen. Aber ist es nicht eine Tatsache auch, dass gerade ein grosser Teil des Drogenhandels eben in den Händen von Nigerianern ist?
Als erstes muss ich ganz deutlich sagen, ich habe nie die Polizei wegen Rassismus kritisiert. Das wäre absolut ungerechtfertigt, wäre aber auch nicht sinnvoll. Es geht darum, dass die Methode, die häufig angewendet wird, wenn Personen aufgrund von ihrer Hautfarbe übermässig lang beispielsweise festgehalten werden, obwohl ihre Person feststeht und feststeht, dass nichts gegen sie vorliegt, übermässig häufig kontrolliert werden, obwohl man sie eigentlich in diesem Kreis kennt oder kennen müsste, dass die Methode, die man anwendet, ethnisches Profiling, dass das ein Verhalten ist, das in sich diskriminierende Elemente hat. Und das ist, geht nie darum, was ist die Gesinnung vom einzelnen Polizisten, sondern es geht darum, was hat das für eine Wirkung und wo man daran muss man achten, damit man nicht eben genau dem Racial oder dem Ethnic Profiling unterliegt. Natürlich muss man zur Kenntnis nehmen, dass ein Teil vom Drogenhandel in Zürich, von einem gewissen Drogenhandel, auch vorwiegend in der Hand ist von gewissen Angehörigen von Nationen. Aber Sie hören aus meiner Relativierung gewisse und ein Teil, dass das natürlich nicht Anlass geben darf, nachher Generalisierungen vorzunehmen. Und es gehört nicht mit zu einer professionellen Arbeit von der Polizei, dass sie auch immer individuelle Anhaltspunkte muss haben, warum sie jemanden festhalten, warum sie jemanden mit auf die Wache nimmt, fesselt, warum sie jemandem eine Liebesvisitation unterzieht. Das ist nicht nur eine Frage zur Vermeidung vom Racial Profiling, sondern auch, um die Verhältnismäßigkeit einzuhalten, was ein ganz wichtiges Gebot ist beim polizeilichen Verhalten. Und das ist eine Regel, die immer wieder angewendet werden und überprüft werden und gibt uns auch immer wieder Anlass für konstruktive Gespräche mit der Polizei.
Was haben Sie denn bis jetzt bewirkt, die konstruktiven Gespräche?
Ich stelle zum einen fest, dass wir jetzt in den letzten 6 Monaten wesentlich weniger Geschäft gehabt haben aus diesem Bereich. Das ist nicht ein 1:1 Beweis, aber immerhin ein Indiz, dass es, obwohl man ja jetzt sehr weiss, wie das ja medial aufgenommen worden ist, unser Jahresbericht, man sich an die Ombudsstelle wenden kann in diesem Fall, dass es auch wirklich weniger vorkommt. Ich stelle aber auch in der Schulung fest, auch in den Diskussionen mit der Polizei, dass man sich mit dieser Methode vermehrt auseinandersetzt, auch das internationale Wissen, was es gibt, kann eignen. Und es ist natürlich eine Diskussion, weil es natürlich immer ein Spannungsverhältnis gibt zwischen der Polizeiarbeit, die muss gemacht werden nach den Interessen und den Grundsätzen von der Rolle, die die Polizei hat, und die Einhaltung von menschenrechtlichen Positionen, von Gesetzmäßigkeit, von der Verhältnismäßigkeit auf der anderen Seite. Ich denke, was neben der menschenrechtlichen Begründung und dem Verbot von Diskriminierung auch dafür spricht, sich kritisch mit dieser Haltung auseinanderzusetzen, ist, dass wir international wissen, sie führt nicht zum Ziel, sie ist nicht effektiv und nicht sauber auf auch individuelle Gesichtspunkte hier angesetzte Kontrollen führen ins Nichts. Das sieht man. Der Aufwand ist dann zu gross für das Resultat. Das sehen wir dann bei den Fällen, die bei uns landen und wo wir sehen, dass eben den kontrollierten, aber eben nicht nur kontrollierten, sondern dann auch verhafteten Personen nichts vorzuwerfen ist. Das ist ein Aufwand auch für die Polizei, der zu gross ist und auch eine unerfreuliche Arbeit dann ist.
Sie werden, ich denke, das Auge weiter auf diese Fundenpunkte behalten. Claudia Kaufmann, heute werden Sie für Ihr Engagement mit dem Fischhofpreis ausgezeichnet. Das sind 25'000 Franken. In den Zeitungen hat man heute können lesen, dass Sie das Geld weitergeben. Wissen Sie schon, an wem Sie das schenken?
Ich denke, das ist das Schöne an diesem Preis, dass man nicht nur selber persönlich geehrt wird an einem schönen Anlass, an einem Festlichen, mit sehr vielen interessanten Leuten da zusammenkommt, sondern dass man eben auch Geld bekommt. 25'000 Franken, das ist sehr viel Geld, das man dann weitergeben darf. Es werden natürlich Organisationen sein, die konkrete Projekte haben im Bereich vom Preisgedanken. Ich werde mich in den nächsten Wochen entscheiden, wie ich das Geld aufteilen werde. Dabei werden ganz sicher sein ATD Vierte Welt, eine Organisation, die sich ganz konkret mit Betroffenen von Armut einsetzt für ihre Besserstellung. Nicht ausschließlich im existenziell-finanziellen Bereich, sondern auch für ihre würdige Teilnahme gesellschaftlich und kulturellen Wert. Und zum anderen werden sich auch die Anlaufstellen Sans-Papier in Bern, Zürich und Basel sein, mit denen ich auch immer im Kontakt stand. Und dann werden noch die eine oder andere Organisation dazukommen.
Claudia Kaufmann, die Ombudsfrau der Stadt Zürich, die heute Abend mit dem Fischhofpreis von der Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus ausgezeichnet wird. Die Chance, dass es morgen ein paar Sonnenstrahlen gibt, die Chance ist gross. Der Wetterbericht von SF Meteo mit dem Felix Blumer.
Am Abend ist es meistens bewölkt und im Oberland immer noch ganz leicht föhnig. In der Nacht lässt dann der Föhn in den Alpen an und dann kann sie in allen Regionen vom Sendegebiet mal nass werden. Morgen Vormittag gibt es im Oberland noch die letzten Tröpfe, im Unterland sind aber schon die ersten Aufhellungen möglich. Am Nachmittag wird es dann vom Aargau her generell immer sonniger. Die Temperaturen liegen morgen Morgen früh bei etwa 6 Grad rund um Zürich. Am Nachmittag erwarten wir zwischen Richterswil und Stammen rund 12 Grad. Am Donnerstag liegt über dem Flachland zwar zähe Nebel, sonst ist es dann aber wieder ziemlich sonnig. Im Nebel gibt es nur etwa 8 Grad, sonst wird es doch immerhin 12 Grad mild.
Und vor dem Echo der Zeit einmal die wichtigsten Meldungen aus der Region Zürich-Schaffhausen vom heutigen Tag. Im Prozess gegen die 24-jährige Frau, die vor 2 Jahren Zoberrieden ihren Vater verschossen hat, fordert die Verteidigung Freispruch, die Anklagte habe aus Notwehr gehandelt. Anders sieht es der Staatsanwalt. Er fordert 7 Jahre Freiheitsstrafe wegen vorsätzlicher Tötung. Das Urteil wird vermutlich am Donnerstag bekannt gegeben. Die Anklagte hat während einem Streit ein paar Mal auf ihren Vater geschossen und ihn tötet. Im zweiten Wahlkampf am 13. November kämpfen die Schaffhausen noch 3 Kandidaten um den 2. noch freien Sitz im Ständerat. Der parteilose Thomas Minder, der Christian Heidegger von der FDP und der Matthias Freivogel von der SP. Der ökoliberale Herbert Bühl, der im ersten Wahlgang schlechteste Resultat gemacht hat, hat heute seinen Rückzug bekannt gegeben. Zürcherinnen und Zürcher haben ihre Stadt gern und sie leben gern da. Wenn sie der Stadt eine Note machen müssten, dann gäbe es ein 5,2. Das zeigt die neueste Befragung der Bevölkerung. Was Zürcherinnen und Zürcher stört, ist der Verkehr, die Baustellen von Zürich und der ausgetrocknete Wohnungsmarkt. Dafür fühlen sie sich im Vergleich von 2 Jahren wieder sicherer in der Stadt Zürich. Und das war es von heute. Verantwortlich für die Sendungen war Hans-Peter Künze am Mikrofon. Margit Meier.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.